meine geistlichen Bilder. Die Bildwerke, von denen hier nun zu sprechen ist, sind bisher vielfach in der Verlegenheit, ein Rubrum dafür zu finden, als mystische Bilder bezeichnet worden, und ich vermochte es ehedem umso weniger, mich über diese Scheindeklaration zu ereifern, da ich ja selbst damals keine Bezeichnung zu finden wusste, die ich als unbestreitbar richtig empfunden hätte. Endlich aber sehe ich mich doch dazu verpflichtet, hier ein für allemal auszusprechen, dass nicht ein einziges dieser als mystisch bezeichneten Bilder auch nur das geringste mit mystik oder zu Recht als mystisch bezeichnetem Schauen zu tun hat, und dass sämtliche ohne Ausnahme auf die durchaus normale Weise entstanden sind, in der jedes wirkliche Kunstwerk entsteht, also aufgrund ehrlich erworbenen handwerklichen Könnens, nach zahllosen Vorstudien und Versuchen und in hartem künstlerischen Ringen. Es handelt sich bei diesen aus linearen Gliederungen erwachsenden dynamischen Farbenkompositionen vielmehr um etwas Ähnliches, wie etwa um künstlerische Gestaltungen nach jenen Formen und Farben, die, vergleichsweise gesagt, bei lebenden Präparaten zuweilen unter dem Mikroskop sichtbar werden, oder vielleicht noch richtiger, um Darstellungen von Form- und Farbgebilden, die ihrer dynamischen Art nach den klatnischen Klangfiguren, wenn auch auf ganz unermesslich höherer Ebene entstanden, verglichen werden könnten. So bestechend dieser Vergleich aber auch für mich selber ist, wenn es sich darum handelt, verstehbar zu machen, wie ich zu diesen der Außenwelt sichtlich so fremden Lineargebilden und Farbengestaltungen komme, bei deren Formung mir nichts ferner liegt als etwa künstlerhafte Neuerungssucht oder irgendeine Art Mystizismus, so muss ich doch hier, um Irrtümern jedem Boden zu entziehen, deutlichst aussprechen, dass es sich in keiner Weise etwa um die künstlerische Auswertung physikalischer, wenn auch noch so verborgener, also okkulter Vorgänge handelt, sondern um Darstellung ewigen, substanziell geistigen Geschehens. Ich möchte aus eigener Erfahrungsbestätigung fast mit Sicherheit annehmen, dass unter den Musikern Johann Sebastian Bach innerlich das gleiche geistige Erleben irgendwie in sich erfahren haben müsse, so dass er in Tönen darzustellen suchte, was ich der Farbe nach wiederzugeben strebe, dass Goethe ähnliches erleben kannte, steht für mich außer aller Frage. Von allen Bezeichnungen, die man dieser meiner durchaus in rein geistigem Erleben gegründeten und nur von daher befruchteten künstlerischen Produktion etwa geben könnte, scheint mir die Benennung als geistliche Bilder am wenigsten irreführend zu sein. Die Bezeichnung als geistige Bilder würde keineswegs das Gleiche besagen, da es ihr nach ja auch möglich wäre anzunehmen, die Bilder seien unter irgendeinem von mir nur als geistig empfundenen Einfluss erzeugt oder gar auf andere als die in aller Kunstgestaltung übliche Weise der Darstellung entstanden. Auch könnte angenommen werden, dass ich subjektiven Vorgängen in meinem Geiste eine symbolisierende Darstellung schaffen wolle. Ich stelle aber auf diesen Bildtafeln nichts anderes dar, als was ich infolge meiner substanziell geistigen Bewusstseinsentfaltung in nur innerlich zugänglichen, alle Erscheinungswelt durchdringenden Regionen bewusst empfindend erlebe und meiner Eignung nach in erster Linie seinen farbigen Ausdruckswerten entsprechend aufnehme. Ich fühle mich bei dieser Darstellung durchaus als Realist, denn ich suche das fast Undarstellbare, dem Beschauer auf eine Weise nahe zu bringen, die ihm meine eigenen geistig erlebten Eindrücke so getreu wie nur irgend möglich vermitteln. Gewiss soll das nicht etwa heißen, dass ich das von innen her wahrgenommene einfach abmale. Das ginge schon insofern nicht, als die Formen und Farbgebilde, die ich darzustellen habe, in immerwährender lebendiger Bewegung sind. Außerdem aber kennen die Regionen, aus denen die Vorbilder der Gebilde meiner geistlichen Gemälde stammen, nicht nur unsere äußerlich irdisch allenthalben gültigen drei Dimensionen, sondern eine solche Vielzahl der Dimensionierung, dass ein irdisches Auge nur Verwirrung erfahren würde, wollte es diese vieldimensionalen Welten auf seine gewohnte Art zu verstehen versuchen. Es ist für mich immer eine zuerst fast unlösbar erscheinende Aufgabe, ein solches geistiges Geschehen darzustellen, weil zumeist ganz ausgeschlossen erscheint, dass man für die vieldimensionalen Formen und Vorgänge eine Möglichkeit der Projektion in die Malfläche zu finden wisse, die noch irgendwie zulassen könnte, dass der vieldimensional eingebettete Vorgang oder die vieldimensional bestimmte Form von dem an Dreidimensionalität gewöhnten und nur für sie eingerichteten physischen körpergemäßen Auge des irdischen Menschen optisch verstanden werde. Ich muss daher in vielen und überaus mühereichen Versuchen erst festzustellen suchen, welche zweidimensionale Form bei entsprechender Farbendynamik die gleiche Empfindung im Unbewussten hervorzubringen geeignet ist, die in mir in bewusster Weise ausgelöst wurde, durch die vieldimensional sich auswirkenden geistigen Kräfte, deren Wirken ich darzustellen trachte. Das ist keineswegs einfach und kann viele Monate oder auch Jahre wären. Nur äußerst selten wird es mir möglich, auch allenfalls ohne solche Studien zum Ziele zu kommen, aber dann nur aufgrund vieler, die bereits früher entstanden waren. Erst wenn alle Vorstudien dieser Art beendet sind, kann ich zur Komposition des Bildes in meinem Sinne gelangen, dessen geistlicher Inhalt seit langer Zeit schon Ausdruck durch die Mittel des Malers finden will. Ich bin auch dann keineswegs in gleicher Weise frei, wie als Maler der irdischen Dinge, denn alle Projektion vieldimensionaler Formen will immerfort erkämpft sein, bevor sie der Fläche einer Leinwand sich ergibt. Unter Tausenden der Betrachter meiner geistlichen Bilder werden nur recht wenige sein, die sich ahnend eine Vorstellung davon zu bilden vermögen, welche Qual und Pein, welches Ringen und Bangen, welche Beglückung und Enttäuschung, welche Sicherung und urplötzliche Preisgabe als Einsatz verlangt werden, bei dem hohen Spiel, dessen Gewinn endlich ein solches Bild darstellt. Es handelt sich ja nicht um die Wiedergabe von Schauungen und Gesichten, sondern um Darstellung eines Geschehens, in dem man mitten innesteht und das keineswegs nur in einer dem Sehen durch das körperhafte Auge analogen Weise aufgenommen, sondern im substanziell geistigen Organismus nach aller Empfindungsweise hin erlebt wird. In meinem Buche Welten, das der Aufnahme dieses Buches unbedingt folgen sollte, sind ausführlichste Hinweise auf diese Erlebensform gegeben. Sie lässt sich allerdings nur bis zu bestimmten Grenzen durch das Wort der Sprache beschreiben. Man wird vor allem zu verstehen suchen müssen, dass alle diese Formen, die auf den Bildern in lebendiger Farbendynamik dargestellt sind, in Wirklichkeit gleichzeitig tönen und dass Linienform, Farbe und Ton nur die Ausdruckswerte substanziell geistig erlebbarer innerer Spannungen, Strebungen, Drohungen, Widerstände und schließlich Erlösungen sind aus seelisch oft kaum noch ertragbarem Miterleben müssen der Urformen allen Geschehens. Ganz abwegig bleibt jeder Versuch, das Dargestellte verstandesmäßig ausdeuteln zu wollen, also zum Beispiel anzunehmen, irgendeine Form bedeute irgendetwas, und das Bild Ganze sei zu erklären, wenn man nur die Bedeutung aller darin enthaltenen Formen und Farben kenne. Erklären lässt sich nur etwas, das noch nicht klar oder aber verdunkelt also unklar geworden ist. Das aber, was auch diesen meinen geistlichen Bildern zur Darstellung gelangt, ist an sich ursprüngliche Klarheit, denn es ist die Matrix aller Erscheinung, das Urgeschehen, wie es als Ursache jeglichen Geschehens in allen kosmischen Bereichen sich von Ewigkeit zu Ewigkeit ereignet. Dieses Urgeschehen ist ein durchaus konkreter, in geistiger Ursubstanz sich vollziehender, ununterbrochener und ununterbrechbarer Vorgang. Um von der Struktur geistiger Ursubstanz eine Vorstellung zu geben, kann ich nur den Vergleich mit einer unendlich fältigen Schichtung hauchdünner Membranen oder Lamellen gebrauchen. Ich werde immer wieder an die kaum fasslich feinen, nur mit Hilfe eines subtilen Apparats erzielbaren, durchscheinenden Schnitthäutchen erinnert, wie man sie zu mikroskopischen Forschungen braucht. Aber auch die exakteste Vorstellung der Struktur geistiger Substanz wird doch nicht genügen, um eines meiner geistlichen Bilder wirklich empfindend zu erleben. Geholfen ist erst dann, wenn man auf jeden Vergleich mit irdisch-gegenständlichem verzichtend damit anfängt, sich selbst, sein eigenes Seelisches, in diesen Form- und Farbengebilden lebendig nachzuerleben. Dann erst ist man bei der Möglichkeit angelangt, das Dargestellte nacherlebend auch in sich erfassen zu können, was allerdings einen seelischen Gewinn zu vermitteln vermag, der durch nichts anderes auf dieser Erde gewonnen werden kann. Es ist das einzige Motiv meiner überaus undankbaren Aufgabe bei der Darstellung dieser geistigen Urvorgänge, anderen eben diesen seelischen Gewinn zu vermitteln. Es kann aber niemals vermittelt werden, solange noch das Bestreben besteht, irgendetwas in den Bildern zu suchen, das verstandesmäßig verstehbar zu machen wäre. Sofern mir auch das nur durch romantisch-fantastische Illusion angeregte, törichte Bestreben liegt, der Musik augenmäßig fassbare Entsprechung in Linie und Farbe schaffen zu wollen, so muss ich hier doch wieder, allerdings in ganz subjektiv durch mein musikalisches Empfinden bestimmter Weise, an die Tonwerke Johann Sebastian Bachs erinnern. Denn ich komme nicht von dem Eindruck los, dass der bedeutendste Teil seines Schaffens, in dem alles unerfasslich hohe technische Können nur seelischem dienen muss, durch ein Erleben gleichartiger Erlebensbezirke bestimmt war, wie es mich, der ich statt in Tönen, in Linien und Farben das sonst Unfassliche fassbar zu machen suchen muss, dazu veranlasst, meine geistlichen Bilder zu malen. Hier ist zur Verständigung ja nicht ein Abmessen ganz inkommensurabler künstlerischer Kapazität vonnöten, sondern nur die Erkenntnis, dass meine Bilder ebenso Vorhandenem in der Seele begegnen, wie eine Bachsche Fuge, die ja auch von Dingen erzählt, von denen nur die Seele weiß. Wer sich einmal mit der Vorstellung der Situation vertraut gemacht hat, in der diese meine geistlichen Bilder entstehen, den dürfte es sicherlich auch nicht befremden, dass von den dargestellten Gestaltungen und ihren Farben gleichgeartete Schwingungen immerfort ausgehen, wie sie von den geistigen Urgebilden in dem zur Darstellung gewählten erlebten Augenblick in schöpferischer Tendenz ausgegangen sind. Diese Schwingungen bleiben jedoch unberührt von dem seelischen Erfühlen und Empfinden des Bildes, sowie die rein optischen Strahlen, die von ihm ausgehen, ebenfalls sich nicht ändern, einerlei, ob ein Sehender oder ein Blinder sein Auge dem Bilde zuwendet. Das Wissen um diese Schwingungen, die nicht nur durch das Auge aufgenommen werden, ist der Grund, weshalb es unter meinen geistlichen Bildern nur einige wenige gibt, die einem Erleben zertrümmernder, vernichtender oder auch nur drohender Wirkung der dargestellten geistsubstanziellen ewigen Kräfte ihr Dasein zu verdanken haben. Die Entstehung der hier bezeichneten Bilder liegt jetzt über 2 Jahrzehnte zurück, und seit dieser Zeit konnte ich mich im Wissen um die erwähnten, von den Formen und ihren Farben ausstrahlenden Schwingungen nicht mehr entschließen, einer destruktiven Auswirkung der mir jederzeit erlebnisnahen Urkräfte im Geistigen auf einer Bildtafel ein entsprechendes Äquivalent zu schaffen, auch wenn mir sehr oft der Verzicht auf die künstlerischen Möglichkeiten, die sich aus solchem Erleben ergaben, gewiss nicht leicht wurde. Wenn es sich auch um experimentell wohl kaum fassbare Schwingungen handelt, so weiß ich doch nur zu gut, welche gewaltigen Kräftewirkungen sich unter dafür günstigen Umständen durch diese Lineamente und Farbengebilde übertragen lassen, und es sind in dieser Zeit weit mehr aufnahmebereite, lebende Antennen in menschlichen Gehirnen zu finden, die alles, was irdische, destruktive, zertrümmernde Kräfte verstärken könnte, mit wahrer Gier an sich ziehen, als es Aufnahmeorgane gibt für positiv wirkende, aufbauende, erhebende geistige Kräfteschwingungsformen. Im Grunde handelt es sich bei den durch die künstlerische Darstellung der farbigen und linearen Auswirkung substanziell geistiger Urkräfte ermöglichten Schwingungsübertragungen um nichts Geringeres als um die schon vor geschichtlichen Zeiten und diesen besser als der heutigen Zeit bekannt gewesene Magie der Zeichen, wenn auch in meinen geistlichen Bildern, die Zeichen nicht isoliert werden, sondern sich in ihrem organisch zu nennenden Seinszusammenhang auswirken. Man kann gewiss auch, wie Max Klinger, in meinen geistlichen Bildern nur intuitiv geschaffene Linien- und Farbensymphonien sehen wollen, aber das enthebt mich nicht der Pflicht, die Dinge nach bestem eigenen Wissen aufzuzeigen. Ein gewisses Recht dazu, diese Bilder lediglich als farbige Symphonien zu werten, ist unstreitig dann gegeben, wenn von der Anregung zur Darstellung ganz abgesehen wird und nur der ornamental dargestellte Farbenkosmos interessiert, der durch die verschiedenen formalen und Farbenbeziehungen innerhalb des Bildrahmens besteht. Die von mir in meinem substanziell geistigen Organismus erlebten und infolge meiner angeborenen, primär wohl auf das Optische gerichteten Auffassungsweise in erster Linie ihren Farbenwerten nach empfundenen geistigen Kräfte gestalten, geben ja nur das Material zur Bildgestaltung, die in ihrem ganzen Aufbau ebenso meine Komposition bleibt, wie jedes Landschaftsbild, einzig dadurch bestimmt, welchem Erleben ich den Weg zur Seele des Beschauers schaffen will. Ich muss ja auch die Formen und Farbenelemente der Landschaft in ganz verschiedener Weise verwenden, je nachdem, ob das Bild Ruhe und Frieden, trostvolle Zusprache oder aber befeuernde Hilfe dem Betrachtenden vermitteln soll. Die gleichen gegenständlichen Komponenten einer Landschaft werden wesentlich andere Behandlung verlangen, wenn ich eine schwere Gewitterstimmung malen will, als wenn es sich darum handelt, eine Stimmung der taufrischen Morgenfrühe fühlbar zu machen. Ebenso muss ich auch die mir innen gegenwärtigen farbigen Diagramme und Projektionen geistiger Kräftewelten in sehr verschiedener Art behandeln, je nachdem, welches genau präzisierte geistige Erleben ich darstellen oder welchen geistigen Vorgängen ich die analoge Bildform schaffen will. Es wäre auch gewiss kein Sakrileg, die einmal bis zu ihrer Darstellungsmöglichkeit in der Fläche gebrachten Formen mit ihren Farben nun in völlig freier künstlerischer Komposition intuitiv angeregt zu verwenden, aber der Reichtum an sachlich Erlebbarem ist in diesen geistigen Welten derart unerschöpflich, dass auch im längsten Erdenleben immer nur erst ein winziger Teil des Erlebens Möglichen dargestellt werden könnte, auch wenn der es Darstellende tagtäglich konzentriert an der Staffelei arbeiten wollte. So ist man der freien Erfindung, die ohnehin nicht meine Stärke wäre, glücklicherweise enthoben und kann sich allein der Komposition des Bildes widmen, dessen geistiges Vorbild immer gegeben ist, auch wenn die künstlerische Darstellungsmöglichkeit erst gefunden werden muss. Dass aber diese geistlichen Bilder dem Betrachter nur dann etwas zu geben haben, wenn er sich selbst nicht krampfhaft in irgendeiner ihm lieb gewordenen Kunstauffassungsart festzuhalten sucht, sondern den Mut findet, sich frei und unbeschwert von Deutelust den ganz andersartigen Augeneindrücken zu überlassen, die sich ihm hier darbieten, ergibt sich unschwer schon aus der fürs erste befremdlichen Farben- und Formenwelt, auch wenn man noch nicht weiß, dass sie einer Wirklichkeit entspricht, die diesen Namen tausendmal mehr verdient als alles, was in unserem äußeren physischen Dasein mit gleichem Namen bezeichnet wird. Geradezu warnen muss ich demgemäß davor, den Namen, durch die ich die Bilder für die Sprache bezeichnbar mache, etwa einen Deutewert beizulegen. Würde mir eine andere Bezeichnungsart für die einzelnen Werke angängig erscheinen, dann würde ich ihnen gewiss keine Namen geben oder das doch nur in den seltensten Fällen für geboten halten. So aber, auf Wortbenennungen angewiesen, bitte ich, in den Namen nichts anderes sehen zu wollen, als Hinweise auf die mir zum Erfassen können des jeweiligen einzelnen Bildes am sichersten tauglich erscheinende Empfindungseinstellung. Ein solches Bild lässt sich aber erst dann empfinden, wenn es von dem Betrachtenden erlebt wird, und zu erleben ist es von ihm nur, wenn er sein eigenes Bewusstsein in das Bild versenkt, sich also in den Formen und Farben des Bildes selbst findet, als sei hier sein eigenes Seelisches dargestellt, was ja auch oft genug der Fall ist. Nur auf diese Art ist es möglich, in der Seele den Widerklang zu wecken, der mit den von mir dargestellten geistigen Kräfteprojektionen wirklich korrespondiert. Jeder andere Versuch, eines dieser geistlichen Bilder in sich aufzunehmen, muss zu einem Fehlschlag führen. Es darf sich nichts zwischen Auge und Seele stellen. Jede Zwischenschaltung bewirkt eine Verfälschung des Dargestellten für die eigene Erfahrung. Das Wesentliche ist also die durch keinerlei Deutelust behinderte Einfühlung und nur dem sich Einfühlenden kann sich ein solches Bild zu eigen geben. Jedem, der es sich auf andere Weise habhaft machen will, wird es nicht mehr von sich zu sagen wissen als irgendeine seltsame Tapete. Wie aber der von mir dem Bilde beigegebene Name nur wie das Anschlagen einer Stimmgabel wirken soll, so sind auch die zuweilen in den Bildern dargestellten Formen fast irdischer Art die deutliche Anklänge an Elemente physisch sichtbarer Erdendinge zeigen, nicht viel anders aufzufassen. Es handelt sich hier nicht um eine willkürliche Symbolik oder Allegorie, sondern um Formen, deren Aufbauelemente sich in nichts von denen der anderen Gestalten dieser geistigen Kräftewelten unterscheiden. Aber während bei diesen anderen Gestalten die ursprüngliche, durch rein geistige Strebung bewirkte Formung vor dem Auge des Betrachters steht, sind die dem irdischen nahen Formgebilde sekundäre Gestaltungen, bestimmt durch irdischer Sichtbarkeit entlehnte Wertbilder wirkensdurstigen menschlichen Vorstellungsvermögens. Diese Influenzgestaltungen treten überall in den geistigen Kräftewelten auf, wo durch starke, stille Willensströme menschlicher Vorstellungsinhalt bis in die Regionen des substanziell geistigen Kräftewaltens emporgetragen wird, und es gibt daher fast unendlich viele solcher geistig-substanziellen Sekundärformen. Kein über das irdisch-tierische hinausreichendes Streben, kein Glaubensbezirk und keine Vorstellungswelt dem geistigen zustrebender Weltanschauungen ist an der Schaffung solcher sekundärer substanziell geistigen Influenzgestaltungen unbeteiligt. Dahin gehören auch die auf manchen meiner geistlichen Bilder dargestellten schneebedeckten Bergesgipfel, die pflanzenartigen Gebilde, die da oder dort erscheinenden rein geometrischen geistigen Ursymbole, sowie die allereinfachster Vorstellungsart entstammenden Tuben auf dem Bilde Tempel der Ewigkeit. Ferner die scheinbaren Meeresflächen und Wellen, die Edelsteingebilde und Blumenkelchformen, wie auch sonst alles, was rein irdisch befruchteter Vorstellungsfähigkeit allenfalls entstammen könnte. Die primären geistigen Kräfteformen finden hingegen ihrer Gesamtgestalt nach keine irdischen Parallelerscheinungen, außer vielleicht in allerkleinsten Aufbauformen, wie sie allein das Mikroskop offenbaren kann, sowie in elektrischen und elektromagnetisch bedingten Erscheinungen, Klammer auf, insbesondere solchen bei Entladung hochgespannter Ströme, Klammer zu, und in gewissen aus der Notwendigkeit entstandenen Formen technischer Gebilde, wie sie der Ingenieur erfindet, weil sie in seinem rein geistigen zu finden sind. Löste man aber alle diese vielfältigen Formen substanziell geistiger Kräfteprojektionen in ihre letzten Komponenten auf, so würde auch von der primären Formenwelt nicht das kleinste Detail übrig bleiben, zu dem Nichtentsprechungen in der dem physischen Auge zugänglichen Natur irgendwie und wo gefunden werden könnten. Denn alles Naturgestaltete ist ja nur Bezeugung der Formen ursächlich wirkender geistiger Kräftewelten, die in meinen geistlichen Bildern künstlerisch verarbeitetes Bildmaterial wurden. Und auch das in physischem Leben durch diese Kräfte gewirkte, kann keine anderen Formen zeigen als die ihm geistig zugeteilten.